Wenn ihr diesen Podcast gehört habt, so werdet ihr sicher zustimmen, dass Geschichte überhaupt nicht trocken und spröde sein muss, wenn sie in spannende Abenteuer verpackt ist, die dann so berühmt wurden, dass sie alle auch verfilmt worden sind. Der Journalist Konrad Roth erzählt in seinem 80-teiligen Podcast Triumphe und Tragödien der Weltgeschichte von den faszinierenden Hintergründen und den besonderen Persönlichkeiten rund um die großen Ereignisse der Jahrhunderte. Dazu wünschen wir euch nun gute und spannende Unterhaltung. Napoleon. Adieu. Adieu, ma belle France. Im Juni 1803, da hatte der amerikanische Seemann und Erfinder Robert Fulton in Paris einen Termin im Regierungspalast in den Tuilerien mit dem ersten Konsul Frankreichs und dessen Name war Napoleon Bonaparte. Fulton, der stellte ihm die Idee für seine Dampfschiffe vor, aber je länger dieser Termin dauerte, desto uninteressierter war Napoleon. Denn der verwechselte Rauch und Dampf und meinte, wie könne man nur mit dem Rauch einer Zigarre ein Schiff antreiben. Das wäre doch lächerlich. Für so etwas da gehöre man in die Irrenanstalt. Und so musste der enttäuschte Fulton den Palast schließlich unverrichteter Dinge wieder verlassen. Eine Entscheidung, die Bonaparte viel später noch sehr bereuen sollte. Der seit 1804 und ja bekanntlich selbst gekrönte Kaiser der Franzosen hatte dann 1812 mit der bis dahin größten jemals aufgestellten Armee von unglaublichen 450.000 Mann dann auch Russland angegriffen. Er hatte ja vorher schon halb Europa erobert. Er war der berühmteste, der bekannteste Mann seiner Zeit. Aber er konnte zwar noch bis Moskau vordringen und eigentlich eine leere, aufgegebene Stadt erobern, welche dann aber von den Russen selber angezündet wurde. Dann von den eisigen Temperaturen des viel zu früh einbrechenden Winters, überrascht von Schnee, von Hunger und auch von Krankheiten dezimiert, musste Napoleon im Oktober dann den Rückzug antreten. Ständig von russischen Kosaken angegriffen, kehrten dann von diesen 450.000 Soldaten der Grande Armee schließlich nur 18.000 und damit weniger als 5% wieder nach Hause zurück. Österreich, Bayern, Preußen, England und auch Russland schlossen sich zu einer Allianz gegen Frankreich zusammen. Und im Jahr 1813 erfolgte dann die endgültige Niederlage Napoleons in der Völkerschlacht bei Leipzig. Und nach dem darauf noch folgenden Kampf um Paris, da nahmen die Alliierten schließlich auch Frankreichs Hauptstadt ein. Napoleon, der nun die Unterstützung der Politik und auch seiner Soldaten verloren hatte, der wurde dann unter Belassung seines Kaisertitels zur bedingungslosen Abdankung gezwungen und schließlich zum Schutz vor befürchteten Anschlägen dann im Mantel eines russischen Generals auf die Insel Elba im Mittelmeer verbannt. Nachdem er dann nach knapp einem Jahr von seinen Informanten erfahren hatte, dass nach der Wiederherstellung der Monarchie durch Ludwig XVIII. Im Land enorme Unzufriedenheit vorhanden war, beschloss Napoleon, nach Frankreich zurückzukehren. Und als der König dann von der Landung Napoleons an der Côte d'Azur erfuhr, da setzte er sogar ein Kopfgeld auf dessen Gefangennahme aus und schickte auch dafür dann Truppen los. Doch als Napoleon diesen dann unbewaffnet und mit geöffnetem Mantel entgegentrat, da liefen diese Truppen dann allesamt zu ihm über. Als dies dann in Paris bekannt wurde, da floh der gichtkranke König Hals über Kopf aus der Hauptstadt. Die Nachricht über Napoleons Rückkehr erreichte dann auch den Wiener Kongress und so erneuerten Preußen, England, Österreich und Russland schließlich ihre Allianz und sie entschlossen sich zum Angriff. Im Jahr 1815 dann, da konnte Napoleon einmal noch 150.000 Soldaten rekrutieren. Und mit seiner berühmten Schnelligkeit und auch seinem militärischen Genie schlug er danach zunächst die Preußen. Und er überließ es dann seinem Marschall Clouchy, diese angeschlagenen Gegner endgültig zu vernichten. Aber die Preußen, die zogen dann nicht als leichte Beute für die Franzosen aufs offene Land hinaus, nein, sie rückten hinter ihre englischen Verbündeten. Und in einer fatalen Fehleinschätzung der Lage hielt sich Clouchy dann an einen alten Befehl Napoleons, niemals zwischen zwei feindlichen Heeren vorzurücken. Dann, am 18. April 1815, ergriff der Kaiser nach seinem vorherigen Erfolg über die Preußen dann ganz siegessicher auch die Engländer beim belgischen Ort Waterloo an. Mit seinem bekannten militärischen Geschick konnte er diese dann am Mittag dieses so schicksalshaften Tages tatsächlich an den Rand der Niederlage bringen. Und genau zu diesem Zeitpunkt, da fiel dann auch der verzweifelte Satz des englischen Kommandeurs, des Herzogs von Wellington. Ich wollte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen. Am Nachmittag dann trafen neue Truppen ein und diese wurden von den Franzosen mit lauten Hurrarufen begrüßt. Es konnte sich ja nur um die Soldaten von Marschall Clouchy handeln. Aber welch ein Schock muss es dann gewesen sein, als die Franzosen von diesen vermeintlichen eigenen Truppen beschossen wurden. Denn es war nicht der zögerliche Clouchy, sondern Feldmarschall Blücher und seine ja längst vernichtet geglaubten Preußen, die ihr Bündnis einhielten, den Engländern zur Hilfe kamen und so die Schlacht entschieden. Und der absolut sicher geglaubte Sieg Napoleons war so in eine haltlose Flucht seiner Armee gemündet. Und am Abend dieses so denkwürdigen Tages, da schüttelten sich Wellington und Blücher völlig erschöpft auf dem Schlachtfeld die Hand. Napoleon selber, der war mit nur wenigen Getreuen seiner alten Garde im allerletzten Moment noch zu Pferde entkommen. Denn er war an einer schmalen Brücke mit seiner Kutsche nicht mehr weitergekommen und in der wurden danach dann sein Degen, eine Gala-Uniform mit eingenähten Diamanten im Wert von 1.000.000 Franken und dann sogar der berühmte Hut Napoleons gefunden. Ja, sogar sein Markenzeichen musste er zurücklassen. So denkbar knapp war es für ihn gewesen. Danach dann schrieb der österreichische Außenminister Metternich, der noch 5 Jahre zuvor Napoleons Hochzeit mit der österreichischen Prinzessin Marie-Louise vermittelt hatte: Den Hut dieses Herrn haben wir nun schon und so hoffen wir, bald auch seiner selber habhaft zu werden. Es war sicherlich ein Rätsel der Geschichte, denn in den nächsten 4 Tagen, da hätte sich Napoleon per Schiff sehr leicht in Sicherheit bringen können. Aber sein Ego, seine Selbstüberschätzung, sein Machtanspruch waren wohl doch zu groß. So traf er dann nach diesen 4 Tagen tatsächlich in Paris ein und wurde dann schließlich ohne die weitere Unterstützung seiner früheren Gefolgsleute endgültig entmachtet. Napoleon war eigentlich ganz sicher, nun in die Kolonien nach Amerika ins Exil geschickt zu werden. Aber nach der Erfahrung mit Elba, da war den Alliierten dieses Risiko dann doch zu hoch. Und da sich auch niemand getraute, gegen den Kaiser der Franzosen ein Todesurteil zu fällen, da wurde Napoleon dann im Juli 1815 auf die nur 15 mal 11 Kilometer große britische Insel St. Helena im Südatlantik verbannt. Mehr als 7500 Kilometer von Frankreich entfernt. Und als er dort dann angekommen war und von Bord ging, da sagte er zum Kommandanten seiner dort angetretenen Wachgarde: Mein Herr, ich werde niemals euer Gefangener sein. Darauf antwortete der englische Offizier ganz ruhig: Das mögt ihr so sehen, euer Gnaden, aber ihr werdet ganz sicher der Gefangene dieser Insel sein. Und um eine Flucht wie damals von Elba zu verhindern, da waren über 2000 englische Soldaten auf der Insel stationiert und auch jeden Tag, da umkreisten zwei Schiffe immer und gegenläufig die Insel, um jede mögliche Annäherung zu verhindern. Im Amtssitz des früheren Gouverneurs, dem Longwood House, da lebte der Corse dann noch 6 Jahre, schrieb seine Memoiren, starb schließlich an einer Krebserkrankung am 5. Mai 1821 mit nur 51 Jahren und wurde danach im Garten der Residenz bestattet. Erst 20 Jahre später dann stimmten die Engländer der Überführung nach Frankreich zu. Aber Tausende begleiteten dann den 13 Tonnen schweren und von 16 Pferden gezogenen Wagen auf seinem Weg durch den Arc de Triomphe und auch entlang der Champs-Élysées. Und bei der Trauerfeier danach waren dann die Königsfamilie, wie auch alle Vertreter des Staates und der Kirche, wie auch der ausländischen Diplomatie mit anwesend. Und seine letzte Ruhestätte hat der Corse schließlich im Invalidendom gefunden, der bis heute in jedem Jahr von über 1 Million Menschen besucht wird. Und erst im Lauf der Jahre dann wurde Napoleon entsprechend seiner Fähigkeiten gewürdigt und sein Mythos ist bis heute immer größer geworden. Ja, und heute, da wird er in einem Atemzug mit den größten Feldherren und Eroberern der Geschichte genannt. Mit Cäsar und mit Alexander dem Großen. Und auch Hollywood hat diese Einschätzung schließlich Rechnung getragen und das Leben Napoleons mit Rod Steiger, mit Marlon Brando und ganz aktuell mit Joaquin Phoenix in der Titelrolle dann sogar mit 3 Oscar-Preisträgern verfilmt. In seinen 6 Jahren auf St. Helena, da lief Napoleon jeden zweiten Tag auf einen Hügel in der Nähe des Longwood-Hauses und hat von dort aus dann stundenlang in Richtung Frankreich geschaut. Und als an der Insel immer öfter Dampfschiffe vorüberfuhren, da meinte er zu seinem Sekretär, an dem Tag, an dem ich damals Fulton aus dem Palast geschickt habe, da habe ich auch meine Kaiserkrone weggegeben. Adieu, adieu, ma belle France.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken, der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.